Der Stern auf dem Kreml in Moskau verfünffacht die Spitze, auf der er thront. Er ist nicht einfach flach, sondern hat einen Körper mit einem Innenleben. Sein Rot ist dunkel und warm. Und drinnen bewegt es sich wie das sehr langsam schlagende Herz eines Riesen. Die Streifen aus goldgefärbtem Blei, die die Segmente aus Glas verbinden, wirken wie ein Geflecht aus Adern und verstärken die Anmutung eines lebenden Organs. Die junge Frau und ihre beiden kleinen Töchter sind heute früh auf einem der 8 Bahnhöfe der riesigen Stadt angekommen. Sie machen Zwischenstation auf einer abenteuerlichen Reise. Aus Kursk kommend, einer Provinzstadt im Süden, werden sie morgen auf einem anderen Bahnhof, dem weißrussischen, einen Zug ins Ausland besteigen. Im fernen Wien wartet ein Mann ungeduldig auf seine Familie. Nina fällt es nicht leicht, ihre Heimat zu verlassen. Aber das unerträgliche Heimweh wird sich erst später einstellen. Jetzt ist sie voller Erwartung und Glück. Nicht allen ist es vergönnt, wenigstens einmal im Leben Moskau zu sehen. Das Herz des Landes, die Hauptstadt der ruhmreichen Sowjetunion, die den Faschismus besiegt hat. Die Größe, der Glanz, der Stolz dieser Stadt nimmt ihr immer wieder den Atem. Hier ist alles bunter als daheim, sauberer. Die Passanten tragen die Köpfe erhoben und wissen genau, wohin sie eilen. Unsicher steht Nina da. An eine Hausmauer gedrückt, lässt staunend diesen endlosen Hauptstadtmenschenstrom vorüberziehen und legt ihre Hände fest auf die Schultern ihrer Kinder. Die Mädchen nur ja nicht loslassen, hier wären sie für immer verloren. Der Zufall will, dass sie gerade vor der Kremlmauer angekommen sind, als im Turm die heiseren Glocken feierlich und langsam jene Tonfolge schlagen, die sich allen Sowjetbürgern eingeprägt hat, weil sie täglich im Radio die Mittagsstunde verkündet. Die Behörde hat Nina in einem der besten Hotels mitten im Zentrum untergebracht. Soll sie im kapitalistischen Ausland vorschwärmen, wie großartig Moskau ist und wie vorbildlich sich der Staat um seine Leute kümmert? Die 3-Jährige ist längst erschöpft eingeschlafen. Die Ältere ist nicht vom Fenster wegzubewegen. Aus der hohen Etage hat sie einen direkten Blick auf den Kreml mit seinen Häuschen und Türmchen und Kirchen, alle unordentlich hingestellt, als hätte ein Kind mit dem Baukasten gespielt. Sie zählt, dass es insgesamt 5 dieser wabernden Sterne gibt, wie Finger an ihren Händen, wie ihre eigenen Lebensjahre. Sie entdeckt, dass sie in der Dunkelheit noch geheimnisvoller strahlen und kann sich lange nicht satt sehen. Über den Wiener Dächern schweben keine freundlichen roten Sterne. Die Stadt ist abweisend, wintergrau und kalt. Die Eltern, die sich nicht recht einleben können, suchen nach Spuren ihrer Heimat, ihrer Jugend, ihrer Kultur. Man geht ins Haus der österreichisch-sowjetischen Gesellschaft am Brahmsplatz, wo Filme in Originalversion gezeigt werden, eine ukrainische Sängerin oder ein georgischer Chor auftritt. An Feiertagen trifft man Freunde am Denkmal zu Ehren der Sowjetarmee am Schwarzenbergplatz. Die Wiener sagen Russendenkmal dazu. Im Winter beherrscht der stramme Rotarmist mit seiner Fahne den Platz. Im Sommer bemüht sich der Hochstrahlbrunnen nach Kräften, das Monument hinter hohen Fontänen und feinem Sprühnebel zu verschleiern. Und am Abend fasziniert ein Farbenspiel, das die starken Scheinwerfer ins Wasser zaubern. Immer wieder erklang der Ruf, man möge sich des Russen-, Mahn-, Denk- oder Schandmals entledigen. Aber eine Klausel im Staatsvertrag verbietet das. Es soll stehen bleiben, als Stempel, den die Befreier der Stadt aufgedrückt haben. Kinderblicke gehen ganz nach oben und ganz nach unten, bevor sie sich auf einen mittleren Bereich einpendeln werden, auf die erwachsene, reale Welt. Die Welt des Handelns und Verhandelns, des Handschlags, der Behandlungen und Handreichungen. Das Kind nimmt die Welt der kriechenden, kleinsten Kreaturen unter seinen Zehen wahr, wie auch die fliegenden, sitzenden, stehenden, holden oder bedrohlichen Gestalten dort oben. Die steinernen und metallenen Figuren sind in einer Pose eingefroren, die ihre Bewegung unmittelbar vorher und nachher miterzählt. Mitleid stellt sich ein mit den Käfern, die so leicht zu zertreten sind, wie auch mit den Wesen dort oben, die Wind und Regen und Vogelkacke ausgesetzt stillhalten müssen, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Über manches Gesicht hat die Witterung Spuren gezogen, als würden schwarze Tränen den leeren Augen entströmen. Eine Frau beugt sich zärtlich über das Kind in ihren Armen, aber ihr Gesicht fehlt. Hat es der Sturm fortgetragen? Manchmal fährt die Großmutter in die Stadt, zum Meinl am Graben. Nur dort bekommt man Knackwürste, die ihren Ansprüchen genügen. Im Darm und ohne Mehl. Einmal nimmt sie ihre Enkelin mit. Das Mädchen bleibt staunend vor dem Portal stehen. Vier Frauen stützen einen schweren Balkon. Ihre Oberkörper sind nackt, die Hüften von steinernen Tüchern umspielt. Aber was ist mit ihren Beinen? Sind die etwa im Gebäude eingemauert oder haben sie gar keine? Plötzlich erfasst das Mädchen körperliches Unbehagen. Sie beginnt zu hüpfen, vergewissert sich des Vorhandenseins ihrer eigenen Gliedmaßen, bis die Großmutter sie mit einem »Musst schon wieder, Lulu?« ungeduldig weiterzieht. Als sie das Geschäft verlassen, schaut das Kind noch einmal ganz genau hin. Und wieder stellt sich diese Beklemmung ein. Zu Hause überredet sie die kleine Schwester zu einem neuen Spiel. Mit zusammengebundenen Füßen sich fortbewegen. Der Soldat aus Bronze, die Damen ohne Unterleib, die unzähligen Figuren, die auf hohen Sockeln und an Fassaden ausharren oder auf den Schultern von Gebäuden sitzen. Vielleicht, so tröstet sich das Kind, unterhalten sie sich über die Köpfe der Menschen hinweg in ihrer eigenen Sprache. Der Vers eines russischen Chansons geht so. Ihr Schatten nah am Abgrund schwankte leise. Ihr Wort ist stumm, ihr Schauen blind. Wie Götter sind sie, wunderschön und weise. Und traurig, wie es nur Erdenwesen sind. Die da oben empfinden kein Mitleid und keine Trauer. Sie dürfen schön sein und stolz und von Weisheit künden, von gewonnenen oder verlorenen Schlachten, von Leidenschaften und Tugenden, von Krönungen und Staatsverträgen, von Ohnmacht und von Macht, einer Macht, die nicht mehr zerstört, weil zu Stein erstarrt. Das Zerstören übernehmen immer noch die traurigen Erdenwesen.